Werbung.
Hallo ihr Lieben, hier ist eure Annika Reichel vom Antenne Schlager Star Talk. Wir alle feiern Schlager, aber nichts ist schöner, als unsere Lieblingsmusik live zu erleben. Und genau das könnt ihr bei unserer All-Inclusive Antenne Schlager Flusskreuzfahrt 2026. 5 Tage lang schippert ihr entspannt über den Rhein, genießt Frühstücksbuffet, mehrgängige Menüs und ein umfangreiches All-Inclusive Getränkepaket. Und das Beste, jeden Abend erlebt ihr großartige Schlagerkünstler live in exklusiver, persönlicher Atmosphäre an Bord. Keine riesige Arena, sondern Konzerte zum Mitfeiern, Mitsingen und ganz nah dran sein. Dazu traumhafte Städte entlang des Rheins und eine unvergessliche Zeit mit Gleichgesinnten. Start ist am 21. Oktober in Köln. Alle Infos exklusiv auf antenneschlager.de.
Der Antenneschlager Star Talk. Die größten Stars, die besten Geschichten.
Ich bin zurück mit dem Podcast und natürlich auch in dieser Woche mit einem Stargast. Und diesen Mann kenne ich schon so viele Jahre. Also wirklich seit ich angefangen habe im Schlager, er ist natürlich noch viel, viel länger dabei. Die Rede ist nämlich von Olaf Berger. Wir feiern sein 40-jähriges Bühnenjubiläum zusammen mit einem Rückblick auf seine Karriere. Ich wollte von ihm wissen, was so absolute Highlights und auch gleichzeitig Lowlights waren. Also Momente, wo er vielleicht heute noch ein bisschen so einen Fremdschämen-Moment kriegt, hat eine spannende Geschichte zu erzählen. Wir sprechen über die Karriere, über seine Ehe mit Julia, die ja auch so ein bisschen sein Management übernommen hat und wie da die Zusammenarbeit läuft und ob der Altersunterschied zwischen ihnen jemals ein Thema war. Außerdem geht's um seine Anfänge, musikalische Herausforderungen in der heutigen Zeit, den Umgang mit Social Media und sein Leben auf Mallorca und Deutschland, ja, im Wechsel. Und ich frage ihn direkt, ob Aufhören für ihn eigentlich schon eine Option ist. Das ganze Gespräch mit Olaf Berger jetzt. Ich habe Besuch heute wieder und ich freue mich sehr, denn ich weiß gar nicht, wie lange ich diesen Mann kenne. Ich glaube, seit ich im Schlager bin, ist auch er im Schlager. Aber ich meine, wir sind ja erst 12, also noch nicht so lange. Olaf Berger ist da. Hallo.
Ich freue mich sehr. Ja, wir kennen uns wirklich verdammt lange schon.
Oder? Das war, glaube ich, schon beim ersten Sender, wo ich noch sehr klein war. Und das ist ja schon 14, 15 Jahre her und da haben wir uns schon kennengelernt.
Genau, und es war immer so schön, weil ich habe gleich gemerkt bei dir, dass du dich so mit den ganzen Sachen informiert hast, dich auskennst, die Hintergründe kennst, das merkt man total.
Das ist das schönste Kompliment, was man mir machen kann. Ich habe es ja schon mal im Podcast erzählt, es glaubt mir ja keiner, dass ich ja wirklich geweint habe vor meinem ersten Tag beim Schlager. Wirklich.
Wirklich?
Ja, weil ich wollte so gerne Hip-Hop machen. Also nicht selber, sondern so beim Sender, weil ich so dachte, die sind alle so jung und cool und das hörst du ja selber und dann willst du hin und dann hat es nicht geklappt. Und dann habe ich über einen Freund damals ja mein Praktikum bekommen bei einem anderen Schlagersender und dann saß ich bei meinen Eltern, aber ich wollte doch nie Schlager machen, ich kenne die doch alle gar nicht und ich kenne mich doch gar nicht aus damit. Und dann, ja, guck mich an, über 15 Jahre später und deswegen ist das ein ganz tolles Kompliment. Ja, ich bin da so reingewachsen.
Reingerutscht, aber komischerweise, ich wollte von Anfang an Schlager machen.
Ja? Ja. Siehst du, das ist der große Unterschied.
Weil ich so aufgewachsen bin und da habe ich einfach gesagt, genau, das ist meine Musik. Mein Papa hat ja in der Band gespielt, hatte eine eigene Band und dadurch bin ich in die Musik auch reingewachsen und dadurch war ich von Anfang an Schlager. Viele haben immer zu mir gesagt, Olaf, du bist so jung und wie kannst du Schlager draufstehen und sowas.
Ja.
So fing alles
aber
an.
Aber das hast du auch gehört, dass Leute zu dir gesagt haben, sag mal, warum? Bei mir war immer so,
das höre ich heute
hörst du das eigentlich auch privat? Das ist die meistgestellte Frage, die ich, glaube ich, bekommen habe in den letzten Jahren.
Genau, so eine tolle Musik.
Ja, es gibt tolle Musik. Also nicht alles mein Geschmack. Logisch. Je moderner, desto mehr bin ich am Eskalieren.
Aber das ist ja in dem anderen Hip-Hop-Bereich ja sicherlich genau.
Genau, aber es ist ja immer
gute und schlechte Musik.
Richtig, es gibt gute, schlechte, es gibt gute Sänger, es gibt schlechte Sänger, gute Produktion, schlechte Produktion. Absolut. Das ist ja in jedem Genre am Ende gleich.
Na klar.
Und das war ja der Ratschlag von meiner Mama. Da hat sie gesagt, ob du jetzt da sitzt, und einen Schlagersong ansagst oder einen Hip-Hop-Song, dazwischen das Thema ist ja dasselbe, wenn du über das Wetter zum Beispiel redest. Und da habe ich gedacht, stimmt eigentlich.
Jeder findet seinen Platz.
Jeder findet seinen Platz. Liebe Grüße an Micha Niekammer, der hat mir alles beigebracht.
Liebe Grüße auch an Micha.
Weil ihr kennt euch ja auch schon sehr, sehr lange.
Total lange. Mein Gott, ich denke mal 35 Jahre mindestens.
Wahnsinn. Und der kennt ja auch alle und da habe ich sehr, sehr, sehr viel gelernt und sehr viel mitgenommen von der Ausbildung mit ihm quasi. Stimmt. Wie lange bist du denn jetzt aber im Schlager aktiv als Olaf Berger?
Also jetzt im 41. Jahr, also ich habe letztes Jahr 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Wahnsinn, wie die Zeit so vergeht, wie die Zeit verfliegt. 85 hatte damals alles angefangen.
85? Hm.
mit dem Goldenen Rathausmann. Mhm. Das war in Dresden so ein Nachwuchsfestival und da habe ich mich vorgestellt, hatte damals schon in der Band meines Papas gespielt, so meine Musik gemacht, Gitarre gespielt und gesungen und dann natürlich so diese Herausforderung, zum ersten Mal vor so einer großen Jury zu singen, zu arbeiten und natürlich auch bekannte Gesichter in dieser Jury zu sehen, die dann genau sagen, okay, ist der jemand, den man auf die Bühne lässt? Wie ist der auf der Bühne und wie macht er sich? Und das war schon eine ganz schöne Herausforderung, aber ich hatte damals gleich den Goldenen Rathausmann einen tollen Preis bekommen.
Ja.
Und da ging es dann wirklich auf.
Also hast du alles richtig gemacht, offenbar, beim Nachwuchswettbewerb.
Ja, genau.
Ich überlege nämlich gerade, weil ich bin ja auch bei einem Nachwuchswettbewerb als Moderatorin, aber aktuell in Mitteldeutschland sucht die neue Schlagerstimme.
Ah, ja.
Was wäre dein Tipp für den Newcomer, der heute anfangen möchte?
Puh, also heute anfangen ist sowieso schon mal schwer. Man muss sich auf jeden Fall mehrere Standbeine schaffen, damit man eben halt nicht nur von dieser Musik leben sollte oder muss am Ende.
Ja, oder aber wäre dein Ratschlag sogar, lass es?
Nee, eigentlich nicht. Nee, ich glaube, es sind neue Möglichkeiten gegeben. Also ich glaube, heutzutage musst du ganz andere Pakete mitbringen. Also da ist nicht nur das Talent, dass du gut singen kannst oder dich vielleicht bewegen oder eine gewisse Ausstrahlung hast, sondern du musst auch noch gewisse andere Dinge mitbringen. Mhm. Zum Beispiel Follower oder dich nicht vor der Kamera scheuen und sowas. Also das sind viele, viele Dinge. Aber nebenbei noch was anderes aufzubauen, ist, glaube ich, immer ein guter Tipp.
So ein zweites Standbein, absolut, ne, dass man vielleicht auch nicht verbittert wird.
Genau, also ich wusste damals komischerweise, als ich angefangen habe, Musik zu machen, da war das normal, wenn du jetzt angenommen Musik studiert hast oder deine Berufsausbildung als Musiker gemacht hast, dann machst du das bis zur Rente. Also dann läuft das irgendwie durch, weil immer Veranstaltungen waren, immer Möglichkeiten, dich zu präsentieren. Und diese Zeiten haben sich ganz komplett verändert. Also ich glaube, das sind manchmal so temporäre Geschichten, die man auch im Leben macht, wahrscheinlich Stationen. Und deshalb sollte man immer die Augen aufhalten, um eventuell sich noch was nebenbei aufzubauen und damit man davon auch noch leben kann.
Wahrscheinlich, woran denkst du, liegt es, dass das so temporär ist? Weil das ist auch ein bisschen so mein Eindruck. Ich habe so das Gefühl, viele haben auch so, wenn mehrere Karrieren, das ist dann aber schon Idealfall. Viele haben auch eine Karriere und sind spurlos verschwunden, wo du so denkst, was macht eigentlich Person XY? Im Schlager. Ja, ich nenne jetzt keine Namen, aber wo ich so denke, die Person hast du nie wieder gesehen. 3 Showbühnen irgendwie anmoderiert und dann war die Person einfach weg.
Ja.
Das war ja früher nicht so. Ich meine, ihr seid ja auch noch alle da. So.
Na ja, klar. Ich meine, sicherlich staunt man manchmal, wenn man, ich werde auch oftmals gefragt, wo die sagen, mich, Olaf, machst du überhaupt noch Musik? Wo ich sage, na, dann mach doch einfach mal die Klotze an.
Ja.
Oder beziehungsweise
Radio.
Informiere dich.
Ja.
Na klar, ich glaube, das liegt einfach daran, dass er natürlich durch die verschiedenen Formate, durch diese Möglichkeiten, was man heute hat, Netflix und Amazon und bla 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 bla, natürlich sehr speziell guckt und seinen eigenen Alltag bewältigt und natürlich nicht mehr, wie es früher mal war, wo du Fernsehen angeschaltet hast. Ich kenne viele Leute, die haben gar keinen Fernseher. Und wenn sie einen Fernseher haben, dann gucken sie nur irgendwelche Serien, was alles ja auch nicht schlimm ist. Aber natürlich, logischerweise, finde ich ja nicht bei Netflix oder Amazon statt. Und wenn man dann sagt, Mensch, ich sehe dich ja gar nicht, also, irgendwie, okay, soll ich jetzt mein
Fernseher zu Hause.
Und dadurch ist es natürlich eine ganz andere Zeit. Ich glaube auch, die Leute haben sich in der Hinsicht verändert, dass sie natürlich sehr, sehr kurzweilig was alles nur verfolgen wollen. Also einfach reingucken. Alles darf nichts mehr kosten, alles muss möglichst, schaust mal rein, wenn es mir nach 3 Sekunden gar nicht gefällt oder
schalt
nicht anspricht,
bin
ich woanders oder der nächste Titel. Oder ich merke das auch manchmal, wenn wir so neue Songs rausbringen oder ein neues Video machen, dann hörst du oftmals, oh, das ist aber toll, wann kommt das nächste? Also so, wo man einfach das Gefühl hat,
es ist so schnell, wegen diesem Streaming, ne? Weil viele ja auch 6 Songs gleichzeitig rausbringen und dann denkt man so.
Man muss ja auch einem Song die Zeit geben, sich zu entwickeln, ne? Und oftmals, ich glaube schon, gute Musik findet den Weg. Und aber manches bleibt manchmal auch auf der Strecke hängen, weil es gar nicht die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln.
Ein Künstler hat letztens, glaube ich, sogar gesagt, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube Daniel Sommer sogar, der meint, dass es unfassbar schwer ist, überhaupt einen Hit zu schaffen heute durch diese Schnelllebigkeit. Weil wenn du der ist ja gerade der eine Song da, kommt ja schon wieder der nächste, dann sind die ja auch alle sehr kurz. Also ich meine, das kann sich ja heute von der Jugend niemand mehr vorstellen, dass es damals Musik gab, die so 6 Minuten lang ging, da sagen,
so
das ist ja ein Kinofilm.
Weißt du, das Lied entwickelt sich.
Ich denke da so an Bohemian Rhapsody oder so von Queen, wo ich so denke, das war eine Arie, das würde ja heute gar nicht mehr. Die Leute würden ja sagen, ist das jetzt schon der dritte Song oder ist es immer noch derselbe? Ist meine Platte kaputt?
Festgestellt, wir haben auch angefangen, manchmal schon Songs mit dem Refrain anzufangen.
Ja, das ist ja jetzt auch angesagt.
Ist ja oftmals im Refrain passiert, jetzt geht's los. Und das müsste man versuchen, halt oft ins Intro schon mit reinzupacken. oder gleich mit dem Refrain anzufangen. Ich hatte also so einen Song, habe ich auch komplett umgewickelt, phänomenal, da ging es gleich los,
einfach phänomenal. Stimmt.
Und das war das Highlight in dem Song und das musste man gleich nach vorn heulen. Und das hat echt auch funktioniert. Ich habe mich mit dem Song dann beschäftigt gehabt, wie er ursprünglich war, immer wieder angehört, dachte, Mensch, das Tolle ist eigentlich jetzt diese Hook, die musst du irgendwie vorbauen. Dann habe ich einfach probiert, okay, schneidest du nach vorn, fängst mit dem Refrain eigentlich an. Und das Ding ging voll durch die Decke.
Machen ja ganz, ganz viele heute. Ja. Da haben sich vom Radio was abgeguckt. Weil ich weiß noch, als ich beim Radio damals angefangen habe, habe ich mich immer gewundert, wenn neue Songs kamen, wurde in der Produktion beim Radio das so produziert, dass der Hook erstmal nach vorne kam.
Ja, ja, klar.
Dann kam so neu, die neue Single von. Dann wurde die Single gesprochen von einem Sprecher. Genau. Dann kam der Hook, so ein paar Sekunden. Und dann ging der Song eigentlich so los, wie du ihn später gehört hast.
Ich finde es cool. Ich glaube schon, das hängt wirklich damit zusammen, dass man sagt, Mensch, die Zeit hast du nicht, dass das Lied sich entwickeln darf, sondern es muss gleich
knallen. Und für TikTok, weil dann hörst du gleich den Refrain und dann wissen die, bei TikTok bietet sich das an, das jetzt zu eskalieren und zu performen am Spiegel, weil es ein Thema ist, was man gerade fühlt.
Das ist alles eine verrückte Entwicklung.
Ja, irgendwie schon, oder? Ja. Aber jetzt bist du so lange dabei, wie siehst du das? Sitzt du da manchmal schon, also selbst ich bin manchmal so, dass ich so denke, also warum denn jetzt noch TikTok? Warum müssen wir denn jetzt uns alle filmen? Ich bin nicht bei TikTok, aber wir haben ja früher auch schon vorm Spiegel gesungen, aber jetzt müssen wir halt dabei noch lip-synchron mitperformen und stellen das online für alle. Warum?
Ja, warum? Also das Verrückte ist, ich bin jemand, der total offen ist, also und das überhaupt nicht verteufelt. Und wir waren jetzt auch gerade wieder auf Tournee, Weihnachtstournee. Da hatten wir unsere Anna mit dabei,
Anna-Karina Wojcik. Die macht ja auch sehr viel.
Total, und die macht das so toll und sie lebt das total aus. Und das ist so faszinierend, wenn man das so mitverfolgt und damit reinrutscht irgendwie. Und dann entwickeln sich auf einmal, hier, schau an, da sind schon 50.000 Leute,
die das angeschaut haben. Ihr habt auch viel getanzt, habt ihr ja auch
genau, zusammen. Getanzt. Und das Verrückte ist ja, du machst ja manchmal eine Fernsehsendung, da sehen dich 300.000, 400.000 Leute. Und auf einmal machst du bei TikTok irgendwas und da sehen dich
eine Million,
wenn du Glück hast. Und das ist schon der ganze Aufwand, den man da betreibt. Und die Frage ist natürlich, wie nachhaltig das ist, ne? Und wie gucken die Leute sich das nur mal an und bleibt da überhaupt was hängen? Das ist immer so eine Frage. Also ich mit meinen über 60 jetzt sag mir, okay, ich mache gewisse Dinge mit, die mir so liegen, wo ich Spaß dran habe, aber ich merke es manchmal, wenn meine Frau zu mir sagt, jetzt mach mal was, biet mir mal was an. Ich so, was soll ich dir anbieten? Ich gucke hier in die Kamera.
Das ist toll, dass du biet mir jetzt was an.
Gib was.
Energy.
Genau. Ja, aber es ist eine verrückte Entwicklung, aber auch eine große Chance für die jungen Leute, die damit aufwachsen, die einfach das so verkonsumieren und dann auch gut rüberbringen und da können sich schon auch Karrieren entwickeln. Also ich glaube, jede Plattenfirma, die guckt heutzutage ganz, ganz extrem auch drauf, was bringt der Künstler oder der junge, angehende Künstler mit schon an einer Basis, die da ist, wo man drauf ausbauen kann.
Genau. Genau, glaube ich auch. Aber ich bin gespannt, wie sich's entwickelt beim Thema Fankultur. Weil wenn, guck, bei euch hat man im Fernseher gesehen, es gab die Bravo, es gab viele Auftritte, man hatte CDs, dann ist man mit seinem Booklet rumgerannt, vielleicht mit einem Poster. Das ist ja durch dieses ganze Gestreame und ich weiß gar nicht, Bravo gibt's überhaupt noch online wahrscheinlich, ist ja alles zurückgegangen. Ja. Und ich frage mich, wie so eine Fankultur, weil ganz oft sieht man ja Leute jetzt gerade so Reality-Leute, die haben bei Instagram eine 500.000 Follower. Du denkst irgendwie, die halbe Republik kennt die, dann gehen die in eine Show, wo sie auf Anruf angewiesen sind und kein Schwein ruft an, wo du so denkst, okay, mit einem Fan kann ja, wenn du wirklich Fan wärst
klar,
von
diese
ihm.
Fankultur, ob die sich engagieren und ich meine, das ist natürlich auch was man ja natürlich immer mal so ein bisschen intern analysiert, wo man wirklich drüber nachdenkt, wo man sagt, okay, warum rufen denn die Leute nicht für den an, der hat was weiß ich, 1 Million oder 800.000
Und die folgen ihm ja, aber wahrscheinlich um zu gucken einfach, weil sie denken,
zu gucken und dann ist natürlich auch der Punkt nicht mehr, dass die Fans, diese Fans dann was investieren wollen. Ne? Also die Zeit einfach nur das mitnehmen und sich anschauen und vielleicht auch mal gucken, was macht denn der wieder für Fratzen oder was dafür etwas zu tun oder eine Gegenleistung zu bringen, ist ja dann das andere. Und ich glaube, da ist natürlich so diese Konzertkultur schon nochmal was anderes, wo die Leute sagen, okay, ich gehe zu Apache oder ich gehe dahin und
ich kaufe mir ein Ticket.
Genau. Und das finde ich schon klasse. Und ich glaube, dort trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen.
Das wird aber, glaube ich, immer wirklich schwieriger, dann auf so einem Niveau wie Apache, du sagst es gerade, war ja gerade 5-mal in Berlin hintereinander, da hinzukommen. Das ist dann schon so ein bisschen. Und bei vielen, ich finde, heute ist es auch viele springen auf den Trend auf. Also viele, glaube ich, kannten Apache nicht mal mit der Musik sind gar nicht. Es gibt ja Leute, die sind seit Konzert 1 dabei und viele sind aber auf diesen Hype jetzt aufgesprungen durch Udo Lindenberg, denken, oh, das war ganz gut. Und da sind alle, gehe ich auch mal hin, weil da sind ja alle. Ich finde, das höre ich jetzt immer mehr und stelle das so fest, so dieses Mitmachen,
mit
weil
mal kurz genau. Und dann, genau, und das merkt man ja oft bei vielen, wo sich das dann nicht über Jahre ziehen kann, ne, dann ist es auf einmal vorbei. Dann ist, oder Comedy merkt man ja total, dass da gewisse Trends sind, da sind Leute angesagt, die machen auf einmal ein Stadion voll.
Und dann sind sie weg.
Und genau, und dann sind die weg. Und dann hast du auf einmal einen Ingo Appelt oder Jürgen van der Lippe oder so, also die eigentlich das wirklich so mit aufgebaut haben.
Die jetzt in ganz kleinen Locations spielen.
Das sind auf einmal
spielen.
Dann 400 Leute nur. Mhm. Also ja, das kann schon passieren. Und aber über die Jahre so eine Karriere zu machen und zu halten und dann auch so ein beständiges Publikum mit dabei zu haben, ist schon was anderes. Oder wenn man auch verfolgt, so guckst du dir Olaf Schubert an, da staune ich dann manchmal, wie viel ältere Leute da drin sitzen, also meine Generation.
Ja.
Ne? Und wo man dann auf einmal wieder einen Teddy sieht oder so und da sind auf einmal nur ganz, ganz junge Leute
ganz junge.
Und feiern ab, aber ist ein Stadion gemacht, voll ne, mit Leuten.
Das ja, ist das verrückt. Ist, also es ist eine verrückte Zeit. Das ist, glaube ich, auch eine, also jeder, der jetzt so verrückt anfangen will, so,
genau.
Ja. Ist es so, ich meine, weißt du, du bist lange dabei, du kannst dich ausruhen, du kannst sagen, Mensch, also ich mache das jetzt schon so lange, ich genieße jetzt alles noch, was kommt, so, aber jemand, der jetzt wirklich frisch anfangen will, ich wüsste nicht mal.
Absolut.
Wenn jetzt, wenn du jetzt, sag mal, wenn du jetzt ein Kind hättest und das sitzt jetzt vor dir irgendwie mit 18, ne, und sagt dann so, also, ich glaube, ich möchte jetzt Sängerin werden. Du würdest doch wahrscheinlich nicht gleich ausrasten vor Freude.
Mit Sicherheit nicht. Also ich glaube wirklich, man muss alles laufen lassen, aber auf jeden Fall wissen, dass man sagt, okay, probier was, mach was und man kann, will es gar nicht verhindern. Sondern lebt das aus, aber überhaupt ein Leben darauf aufzubauen und eine Karriere aufzubauen, dass man davon leben kann, eine Familie ernähren kann, das ist schon eine schwierige Sache. Ich merke das bei meinen Fans über die vielen, vielen Jahre, das ist so schön gewachsen und ich weiß, die mögen das gar nicht, wenn ich bei ganz großen Konzerten dabei bin, wenn wir irgendwo manchmal so große Hallen machen.
Das ist denen dann zu groß, ne?
Das ist zu groß, nee, gehe ich gar nicht hin oder so. Die gehen dann eher lieber mehr in diese Club-Atmosphäre, wo man ja diesen Bezug hat, wo man so, was weiß ich, 600 Leute maximal, 800 Leute. Das macht auch natürlich Spaß. Mir machen die kleinen Sachen Spaß, aber genauso auch die großen Kisten.
Ja, also du kannst beides, glaube ich, gut, ne?
Ja, es ist wirklich einfach so, über die Jahre, klar, wenn du 40 Jahre unterwegs bist, hast du natürlich auch alles schon gesehen. Also du bist manchmal, ich habe im Fußballstadion gesungen in Dresden und bin dann zu einer ganz kleinen, relativ privateren Feier gefahren, wo du sagst, und die alle zu bedienen und zu erreichen, das ist, glaube ich, dann so ein bisschen das Handwerk, was man haben muss. Also Leute zu erreichen, wo manchmal nur 30 Leute vor dir sind in einer Club-Atmosphäre, wo du manchmal Situationen erlebst und dann wieder die ganz großen Kisten machst.
Ach, das ist toll. Und wenn wir jetzt mal auf 40 Jahre so zurückblicken, können wir ja, wir feiern jetzt heute noch ein bisschen dein Bühnenjubiläum. Was war denn so ein absolutes Highlight? Also wo du so sagst, oh, also das werde ich wirklich, wenn so der Lebensfilm am Ende vor allem, der angebliche, der da vor allem, der Moment wird dabei sein, weil das war einfach so ein Moment, den habe ich schon immer im Herzen.
Naja, also sicherlich in den vielen Jahren, das ist hat angefangen in der Band meines Papas, wo wir natürlich Veranstaltungen gemacht haben, ich an der Gitarre gestanden habe und gesungen und dann sich das entwickelt hat, dass du auf einmal als Solist auf der Bühne stehst.
Ja.
Das erste solistische Konzert, wo auf einmal Fans gekommen sind, Leute gekommen sind, wo dann die Kollegen von meinem Papa gesagt haben in diesem Programm, Mensch, lass deinen Sohn singen, hier kommen ja stellenweise Leute, die nehmen uns nur mit wahr, weil sie in Olaf sehen wollen. Also das waren schon so Ereignisse, die irgendwie, wo sie sagen, wirklich jetzt echt wegen
also du warst wie Michael bei den Jackson 5 quasi.
So, ja. Naja, weil wir waren so in so gemischten Programmen unterwegs, also musst du dir vorstellen, so wie Kessel Buntes unterwegs, live, da waren Humor mit dabei, Artistik, Zauberei und das waren so bunte Programme und ich habe dann eigentlich nur drei Lieder gesungen und dann hatten wir stellenweise Fans da, die sind gekommen und wollten eigentlich nur mich sehen. Also das andere war so wie drum Beiwerk und so. Und das waren natürlich alles so Erfahrungen, die man gemacht hat, wo man sagt, Mensch, es ist toll, dass man Leute bewegt, die wirklich wegen dir extra anreisen. Und das hat mich natürlich immer motiviert, weiterzumachen. Dann natürlich die Begegnung mit Heinz Quermann, die ersten Sachen, mit Jack White, mit Dieter Thomas Heck, später natürlich auch meine Duette mit Johnny Logan oder Antonia aus Tirol. Also ich hatte immer so besondere Sachen mir ausgesucht, mit meiner Tochter das Duett zu machen, was mich einfach immer wieder weitergebracht hat. Also das waren so wirklich schöne Dinge, wo ich immer sehr, sehr gern drüber nachdenke. Gerade Johnny Logan, das Duett in Berlin hier
bei der
Goldenen
Henne
und so. Also das sind natürlich so Dinge, du kommst auf die Bühne, stehst mit einem Weltstar neben dir und man ist so auf der Augenhöhe und kann gemeinsam Titel performen. Also hat Riesenspaß gemacht.
Ja, sowas bleibt im Herzen, ne? Das
absolut,
ist schon
total.
Das kriegt gleich Gänsehaut. Sie gleich so vorstelle, ich so denke, das sind glaube ich so magische Momente einfach, die man so. Und dann, jetzt haben wir über Highlights gesprochen, gab es auch sogenannte Lowlights? Also gab es auch mal so einen Moment, wo du halt so als Künstler auch so gedacht hast, also jetzt so richtig, es nervt mich gerade so doll, ich fühle das jetzt gerade nicht mehr, oder wo du vielleicht auch mal gestruggelt hast, wie man heute sagt, also du vielleicht auch mal fast vom Weg ein bisschen abgekommen wärst, so?
Na, komischerweise immer hatte ich so mein Ziel vor den Augen. Du musst immer dir im Laufe der Jahre stellt man fest, man muss seinen eigenen Weg gehen, weil man ist auch von vielen Dingen, die im Umfeld passieren, abhängig. Also wie, du kannst ja eigentlich nur so gut sein, wie das schlechteste Glied. Und wenn du natürlich oftmals unterwegs bist und dann werden vielleicht Veranstaltungen angenommen, wo die Technik nicht richtig funktioniert.
Oh Gott, ein Albtraum.
Das Licht schlecht ist, wo alles so ein bisschen unterdimensional organisiert ist, da leidest du natürlich drunter. Da hast du dann manchmal Denken, wo du sagst, okay, das sind schon unangenehme Sachen. Eine Sache, die hatte ich auch in meinem Buch damals geschrieben, als ich bei Jack White unter Vertrag war, da hatten wir eine Situation, da hatte Jack eine tolle Idee und hat gemeinsam mit mir einen Song geschrieben, das sollte die Hymne vom DFB werden, vom DFB-Pokal Fußball und die ging Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin und das war ein toller Song, hatte Jack mir geschrieben, hatte eine Riesenidee, hatte auch tolle Connection damals, den Song, dass ich den wirklich offiziell performen konnte, damals bei der Auslosung für den DFB, in Wiesbaden war das damals, das Jahr, frag mich nicht mehr, aber ich durfte den Song dann präsentieren in Berlin im Olympiastadion in der Halbzeitpause vor 75.000 Zuschauern, EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Rumänien, weiß ich noch wie heute. Jedenfalls war aber das Olympiastadion die Heimstätte von Hertha BSC. Und Jack White war damals Präsident von Tennis Borussia. Das war der Konkurrenzfußballclub.
Stimmt.
Und als der Stadionsprecher mich angekündigt hatte und gesagt hat, und ja, jetzt kommt Olaf Berger und wird produziert von Jack White, da ging auf der einmal natürlich ein riesen Buh los.
Oh nein!
Ich gehe auf dieses Feld und singe mein Lied und ich habe mich kaum singen hören, weil ich wurde ausgepfiffen.
Weil die so laut gebuht haben.
War, und da dachte ich so, ach du liebe Zeit, jetzt stehst du da, singst dein Lied mit einem langen Mantel und hab mich da performt und rumgewedelt. Und das kam auch im Fernsehen. Und das Lied war zu Ende und dann,
Oh nein.
Und dann dachte ich so, okay, jetzt hast du mal einen Riesentraum gehabt, vor 75.000 Leuten zu spielen und die buhen dich aus.
Oh nein.
Also das sind aber dann manchmal so Umstände, die natürlich so sind, klar. Kann dir passieren. Jetzt weiß ich, wie Helene Fischer sich gefühlt hat. Ich glaube, sie hat auch mal so.
Fußballfans sind ja auch erbarmungslos. Ja, das ist ja wirklich, wenn die dich offen, ich glaube, wie das Ballermann-Publikum. Wenn die dich nicht wollen beim Megapark, stellen die sich ja auch mit dem Rücken
machen. Also das waren auf jeden Fall so Erfahrungen. Und ich meine,
Wahnsinn.
Wir haben natürlich im Endeffekt drüber geschmunzelt, obwohl mir schon fast so, ich muss mir schon ein paar Tränen verdrücken, als ich das so
für mich Gott dachte, sagen, oder?
Kann doch sein. Und dann habe ich es mir im Fernsehen nochmal angeguckt, da kam es nicht ganz so schlimm runter. Der Tonmeister war mir gnädig und hat ein bisschen den Ton. Den Ton runtergezogen. Aber es war so eine kleine Erfahrung, die man auch machen muss.
Aber er hat dich nicht von deinem Weg abgebracht.
Absolut
das war
nicht.
Dann so Haken hinter. Und
die Idee von Jack war super. Und wir noch heute mit der Song, wie jedes Mal, wenn DFB-Pokalspiele sind und es zum Endspiel hingeht, sehe ich an meinen Streamings genau, dass der Song sich unheimlich gut entwickelt, weil natürlich überall die Leute singen Berlin.
In den
Berlin,
Playlist, ja.
Wir fahren nach Berlin. Und ich habe den Song gemacht.
Siehst du, das ist gut aufgegangen. Aber absolut. Du bist ich meine, ich kenne dich jetzt so viele Jahre, ich habe dich ja immer sehr strahlend und sehr positiv in Erinnerung, oder bist du immer noch, nicht nur in Erinnerung. Ich glaube, deswegen war das auch so ein bisschen das Erfolgsrezept, dass du halt nie mal so gezweifelt hast in all den Jahren. Weißt du, auch wenn mal so, ich meine, gab ja immer, Schlager hatte ja auch mal so Phasen, wo es so überhaupt nicht en vogue war, überhaupt nur annähernd Deutsch zu singen.
Klar.
So wenn man in die 90er-Playlisten guckt, da war ja nach Verdammt, ich lieb dich, war ja gefühlt bis zum Stern fast gar nichts da, außer man war halt Schlagerliebling. Und da muss man ja auch durchkommen durch so eine Zeiten. Und ich meine, jetzt ist Schlager ja seit 20 Jahren wieder ole ole, kommt ja keiner dran vorbei.
Genau.
Also,
ja, ich glaube, das war bei mir, dieses Handwerk einfach zu haben, für mich war das klar, du hast deine Basis, du bist mehr so ein, ja, wie ein Handwerker. Also ich habe ja auch viele Bälle gemacht, ich habe viele Stadtfeste gemacht, ich war überall unterwegs und wo natürlich gefeiert wird. Und da bist du halt nicht unbedingt abhängig von diesen großen Charterfolgen, sondern du machst die Basis einfach. Du sagst, ich will jetzt die Leute unterhalten und ich für mich immer ist das Schönste, wenn ich irgendwo unterwegs bin und die Leute vielleicht so gerade bei Stadtfesten, die sagen, ah, okay, gucken wir uns mal an, was der da so macht, die Stunde oder so. Und wenn du die Leute erreichst, die wirklich am Anfang so da standen und sagen, mal gucken, was so passiert, wenn die dann am Ende machen, diesen oder...
Hast du alles geschafft.
Ist alles gut, genau.
Ja, das ist toll. Und wahrscheinlich bist du auch ein glücklicher Mensch, weil du auf Mallorca wohnst.
Ja, ich denke schon natürlich, oh Gott, wenn ich überlege, die Zeit vergeht, 26 Jahre bin ich
so
jetzt
lange
schon am Pendeln, genau.
Aber pendelt, ne? Ihr habt auch
also
mal eine Wohnung in?
Wir haben auch in Deutschland noch nach wie vor eine Wohnung.
In Dresden? Nee,
also in Berlin jetzt.
Ach, in Berlin?
Genau, am Rande von Berlin. Ah. Und pendeln dann hin und her durch die Fliegerei.
Ich hab dich immer mit Dresden, siehst du, das wusste ich gar nicht mit
auch
Berlin.
Meine Familie ist natürlich in Dresden und mein Herz ist in Dresden.
Deswegen dachte ich, dass ihr dort auch die Wohnung habt, aber nee, Berlin.
Genau, und ich hatte mal in den 90er Jahren ein Haus am Rande von Berlin gebauen lassen sozusagen.
Was heißt denn am Rande von Berlin? Also welches welcher Rand von Berlin?
Ich nördlich meine, von Berlin, genau.
Nördlich, okay. Genau. Wir haben ja einen riesigen Speckgürtel. Ja,
richtig, genau.
Weil meine Eltern wohnen südlich
im
von Berlin.
Speckgürtel drin, genau.
Okay.
Und da ist natürlich durch die Fliegerei ist das natürlich toll, dass man einfach so pendeln kann. Und dadurch sind wir eben halt jetzt mit meiner Frau, mit meiner Julia, sind wir fleißig unterwegs und das macht großen Spaß, einfach die Zeit auf Mallorca zu nutzen, so runterzukommen und natürlich auch zu arbeiten und alles davon zu organisieren. Aber in Deutschland ist natürlich die Basis und hier zahle ich auch meine Steuern, das ist ja auch immer ganz wichtig und ja, muss alles laufen.
Also guckt ihr quasi immer, wenn ihr quasi Zeit habt, seid ihr auf Mallorca und wenn gearbeitet werden muss in Deutschland, dann seid ihr quasi hier. So kann man das so ein bisschen, oder wenn eine Tour ist. Oder
ja, Touren oder eben halt auch Einzeltermine oder wenn was vorbereitet werden muss, zu Fernsehsendungen gefahren wird. Also ich bin immer jemand, der mit viel Puffer verreist. Also ich seltenst, dass ich sage, ich fliege von Mallorca direkt zum Veranstaltungstermin.
Ah, das machst du nicht.
Sondern ich mache dann meistens einen Tag oder zwei Tage vorher, weil einfach es ist alles so unzuverlässig geworden in der Zeit. Es gab Zeiten, da konnte ich wirklich wie Bus fahren hin und her. Aber das ist einfach nicht mehr möglich.
Ja, und die Flieger sind ja auch nicht immer pünktlich und nicht immer zuverlässig. Dann kommt ein Sturm, ein Wind, ein Eis und schon fällt alles aus.
Ja, es ist so, genau. Also, ne, aber toi, 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 in den ganzen Jahren musste ich noch nie irgendwas absagen, weil ich es nicht geschafft habe. Also,
das ist gut.
Das ist super.
Und Mallorca ist aber immer noch, es ist auch schon so deine Herzregion, so, ne?
Natürlich.
Ein bisschen, also das ist auch schon zweites Zuhause quasi.
Ja, natürlich. Meine Tochter ist da zur Schule gegangen damals und wir haben uns da ein schönes Leben aufgebaut und es ist schon ein sehr, sehr schönes Lebensgefühl.
Glaube ich. Ich sehe ja auch immer neidisch die Storys mit Tanja Lasch, meine gute Freundin, die mich ja hier alleine gelassen hat in Berlin und die ja alles dafür tut, dass ich auch möglichst nach Mallorca nachkomme, wo ich gesagt habe, hol mir einen Spanier, hol mir einen Job dort, dann komme ich.
Dann geht das, genau.
Da arbeiten wir dran, aber ihr seid
auch
ja auch
hat
öfter.
Sich natürlich wahnsinnig viel verändert und ich weiß gar nicht, ob es das jedem empfehlen würde, dass man das machen sollte, weil auch da hat sich vieles verändert, das Leben. Also ich glaube, man muss sich schon genau überlegen, was man tut, weil natürlich sind wir auch nicht willkommen auf Mallorca, das weiß man ja
auch.
Das
hat sich ein bisschen geändert.
Genau. Und weil sich dort eben auch vieles verändert hat, natürlich durch die vielen Touristen, Leute, die sich da irgendwas kaufen, niederlassen,
sich nicht benehmen,
entsprechend die Preise entwickelt haben. Deshalb muss man schon aufpassen, was man im Leben tut.
Und weil sich viele auch nicht benehmen. Also ich finde, wenn ich manche Touristen da sehe, wo ich so denke, Leute, so könnt ihr euch ja zu Hause benehmen, aber nicht in Strandregionen, nicht im Urlaub und schon gar nicht woanders.
Ich glaube, da reden wir nur von diesem kleinen Teil direkt um den Ballermann herum.
Ja, aber die Bilder gehen ja auch um die Welt von den einzelnen Orten auf Mallorca, auf dem Partyhochbogen, nennen wir sie so.
Genau. Aber ich glaube, das ist gar nicht das große Problem, was Mallorca hat, sondern eher mehr, dass die ganze Welt natürlich sich da einkauft und entsprechend dadurch die Preise in die Höhe gehen. Also ich glaube nicht, selten, dass ich Mallorquiner erlebe, die sich darüber aufregen tatsächlich und sagen, ja, da ist einer betrunken am Strand, sondern eher, die haben eher Sorge, die sagen, ich habe früher 600 Euro für die Wohnung bezahlt, jetzt bezahle ich 1600 Euro und wir erleben es ja selber so, du hast natürlich jetzt regelmäßigen Flugverkehr auch zwischen den USA und Mallorca, da geht direkt
ist das auch so,
von New York, genau.
Ist das auch so schlimm geworden, ja?
Und so mieten sich und die Leute sagen, dann kommen irgendwann die Chinesen, dann kommen die, was weiß ich, die sagen sich alle, oh, das ist toll, das ist sicher dort, das ist Europa und da kaufen wir uns irgendwas und das macht natürlich die Preise entsprechend
Wahnsinn.
In die Höhe.
Das sage ich noch in der Seite noch gar nicht so, ach so schlimm. Das ist mittlerweile
das Hauptproblem. Die Leute gehen
natürlich, wusste ich gar nicht. Ich dachte, es ist denen zu weit. Also, die fliegen ja lieber nach Hawaii oder so.
Na, sechsmal die Woche geht ein Direktflug.
Oh Gott.
Also wie gesagt, ich glaube, da kaufen sich unheimlich viele Leute ein. Und das macht natürlich für die Menschen, die da leben und arbeiten müssen von den Löhnen und sich dann eine Wohnung mieten müssen, die treibt es immer weiter nach draußen. Und die wissen gar nicht mehr, wo sie leben sollen.
Ja, und die können sich eh schon alle nicht mehr leisten. Das ging ja schon schnell
glaube,
rum, dass
das
da so teuer
Problem,
ist.
Das ist was auf der Welt überall ist. Ich glaube, hier in Berlin ist es ja ähnlich, dass es halt natürlich, wenn alle hierher ziehen, sich was kaufen oder so, werden natürlich die Preise auch.
Genau. Oder wie geht's denn mal ja schon 600 Euro kosten, da wohnst du in einem Zimmer mit drei anderen. Das ist schon Wahnsinn.
Warum man natürlich da auch auf die Straße geht. Ne? Also ich glaube, die Ballermann-Touristen sind so ein kleines Problem.
So ein Dreckübel, ja, also ja, die machen halt sehr viel Dreck, das hat man eingedämmt.
Aber auch die Insel so attraktiv gemacht, ne?
Das klar, ist halt. Das hat man ja auch ein bisschen eingedämmt, finde ich. Aber ich habe so das Gefühl, seit der unserer C-Zeit haben ja die Leute danach noch mehr, also ist ja nicht nur ein Ballermann-Phänomen, es ist ja auch hier, wenn man Après-Ski-Partys sieht, wenn man diese Zelte sieht, dass die Leute dann einfach nach 3 Stunden so die Lampen anhaben,
naja,
dass
glaube,
man so denkt, Wildpinkler und was die dann alles machen.
Man hat gesehen im Leben, wie es anders sein kann und jetzt so, genau. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich bin ja nur, wie gesagt, seit 26 Jahren da und bin seltenst am Ballermann, es sei denn, ich habe selber einen Auftritt. Also sowas, da fahrt man zum Auftritt hin und dann ist man wieder weg. Also das bekommst du eigentlich, wenn du auf Mallorca lebst, überhaupt
gar nicht mit, ne, weil es so ein kleiner Teil ist.
Wenn du nach Mallorca fliegst und sagst, du nimmst dir ein Hotel gegenüber vom Ballermann 6, na, dann ist es natürlich so.
Ja, dann hast du Halligalli.
Genau.
Und wo trittst du auf, wer dich sehen will?
Auch in Oberbayern und ja, in Bolero treten wir so immer im Wechsel auf in der Saison und das macht großen Spaß.
Ab Mai dann wieder, ne?
Ja. Ab Ende April, genau. Mhm. Und das macht großen Spaß, weil da die Leute hingehen zum Tanzen. Also gerade im Bolero, das ist ein toller Laden, wo man sagt, okay, jetzt wird mal Disco Fox getanzt und jetzt geht's ab. Alles gesittet, wirklich.
Stimmt, und das ist ja hinter, Tanja hat mir das, glaube ich, erzählt, hinterm Oberbayern irgendwie, ne? Man geht ins Oberbayern
also
rein und
Oberbayern
dann
drin.
Und dann.
Und da gibt es 3 Räume und das sind unter anderem Oberbayern, Regines und Bolero.
Ach toll.
Für alle was.
Ja, das ist auch eine gute Location, finde ich, dann zum Auftreten. Das macht als Künstler wahrscheinlich auch Spaß, wenn die Disco Fox Wütigen da loslegen. Das ist ja besser als Ole Ole Ole, wir saufen
also
jetzt alle.
Das muss ja jeder wissen, obwohl ich auch natürlich meinen Hut ziehe vor Leuten, die absolut da abfeiern, Micky Krause oder Peter Wackel und also da gibt's schon tolle, gezielte Bedienung sozusagen des Publikums und ich glaube, es ist sehr, ich erlebe es oft, dass Leute dort total gesittet Krawall machen und feiern, aber immer noch in einem Rahmen, keine Aggressivität, sondern es wird gefeiert.
Kleiner Hinweis.
Ich habe Urlaub nötig, weil ich einfach mal eine Auszeit mit meinem Mann haben möchte und wir mal einfach für uns was machen wollen ohne die Kinder, weil das selten möglich ist.
Wer auf die Kinder aufpasst, können wir euch nicht abnehmen. Wo es hingeht, schon. Antenne Schlager, Urlaub auf dem Meer mit AIDA. Erlebt die Nord- und Ostsee mal nicht nur von der Küste aus. Rundum Wohlfühlen. Showprogramm, Wellness und abends kulinarisch genießen. Wir schenken euch eure Nordeuropa-Kreuzfahrt mit AIDA. 5 Tage Auszeit nach Norwegen und Dänemark.
Wie cool seid ihr denn?
Alle Infos und Mitmachen jetzt auf antenneschlager.de.
Ja, das sind ja einige Künstler, die machen das ja so viele Jahre. Also Micky Krause zum Beispiel macht es ja in Bravour. Also wenn man das anschaut, das ist ja wirklich,
super,
ziehe meinen Hut vor Micky Krause. Das ist wirklich großes Entertainment und am nächsten Tag joggt er die Playa lang. Und das alles nüchtern.
Tag ein, Tag aus. Das ist das Wichtige, genau. Also, das war ja bei Jürgen genauso. Der war ja auch wunderbar gefeiert, aber immer nüchtern.
Immer nüchtern. Das ist, weißt du, wo man immer alle sagt, na, die müssen sich auf das Niveau des Publikums, die machen ja auch Sprüche in die Richtung. Aber nein, alle da vollkommen fit und sportlich und das ist
schon
toll.
Profis, genau.
Das sind echte Profis. Und du warst ja auch auf Tour im vergangenen Jahr. Ich meine, wir wollen jetzt nicht in die Weihnachtszeit zurückblicken, aber es war eine Weihnachtstour.
Ja.
Wie war die? Wie hast du das so erlebt?
Mega.
Ihr wart ja ein buntes Potpourri der guten Laune, wollte ich gerade sagen.
Also es war, wie gesagt, Anna-Karina Wojcik mit dabei, André Stade,
ja,
der
Uta,
ja auch wieder immer als Sänger toll performt, Uta Bresan und ich. Und wir haben da die Bühnen gerockt, alles so in mehr an der Ostsee, im Osten waren wir unterwegs, von Anklam bis Rostock rüber.
Ach, da oben im Norden.
Genau, hatten tolle Termine, alles schöne Häuser, fast überall ausverkauft. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir waren eine tolle Truppe, haben uns super verstanden und ich glaube, ja, es hat einfach gepasst.
Und war das dann nur ein Weihnachtsprogramm oder trotzdem?
Also wir haben natürlich Weihnachten und Schlager gemacht. Also es war so, der erste Block war absolut auf Party und Schlager und unsere Hits gemacht und dann war hinten nach der Pause Weihnachten.
Ah, okay.
War schön. Also es ist für die Leute genau das, was sie seit Jahren gerne haben, so eine gemischten Programme. Und uns hat es auch großen Spaß gemacht.
Das glaube ich. Das erinnert vor allen Dingen so ein bisschen wirklich an die Zeit von früher, wenn ich dann immer noch an die Geschichten von Michael Niekammer denke, wo es ja ganz viel so eine Mixtur
ja,
gab.
Ja, ich fand das natürlich früher noch schöner, in der Hinsicht, dass dann noch so ein gemischtes Programm war. Also ich würde es, wenn es nach mir gehen würde, ich würde gerne unterwegs sein mit Artisten, mit Zauberkünstlern, mit Humoristen.
So ein bisschen weißt wie die so, Dinnershows. So,
naja,
ne,
genau, das, so ein bisschen so, also wo man sagen kann, dass man nicht sagt, okay, jetzt gucke ich mir 4 Stunden, eine Stunde den Sänger an, sondern sondern einfach wirklich, wo man Entertainment macht, wo Artistik mit dabei ist, eine tolle Zaubershow oder irgend sowas und dann auch gesungen wird. Also so ein Kesselbuntes.
Ja, das
Mensch, lass uns das machen.
Ja, komm, da müssen wir noch Veranstalter finden, das sollten wir machen. Aber ich finde auch, also das ist natürlich wirklich super, wenn das gemixt ist, aber ich finde auch diese Mixturen von Sängern
gut, ja, na,
so,
klar.
Weil das ja auch so wenig geworden ist, gefühlt. Und da haben die Leute ja zumindest schon mal 4, 5 Leute so auf einem Haufen.
Ja, ja,
na,
es gibt so ein
Haufen.
Paar Veranstalter, die sich Gott sei Dank drauf spezialisiert haben. Auch jetzt ist ja wieder so eine Schlagerparadentour unterwegs.
Genau.
Maxi Arland und Uwe Busse und so. Also es gibt immer so ein paar Touren und die haben sich auch schön in die Herzen gesungen. Also wirklich, das sind so etablierte Geschichten, die witzigerweise, wo du dann manchmal sagst, ah, mal gucken, ob das funktioniert. Und es funktioniert tatsächlich, weil die Leute das Jahr vorher schon waren.
Genau.
Dann kaufen sie wieder die Tickets fürs nächste Jahr und so. Und das ist eigentlich schön. Und ich hoffe, das geht noch die nächsten Jahre so.
Ja, hoffentlich. Und vor allen Dingen, weil so viele Veranstalter sich nicht mehr trauen oder das nicht mehr machen, weil es ja alles auch so teuer geworden ist. Und dann.
Das Dumme ist, die ganzen Rahmenbedingungen sind oftmals so teuer geworden. Und ich habe auch so viel, wir haben im Büro, wenn manchmal ich informiert werde, wo die sagen, Mensch, da sind Veranstaltungen, das scheitert dann auf einmal an Sicherheitskonzepten. Mhm. Oder das ist auch wieder letztes Jahr viele Weihnachtsgeschichten, wo die da auch Weihnachtsmärkte oder was, wo die gesagt haben, oh, wir würden gern so ein großes Weihnachtssingen auf dem Marktplatz machen, aber wir haben eigentlich gar kein Geld für Sie. Wir können Sie kommen.
Genau,
wir haben aber
weil
kein
das Sicherheitskonzept.
Geld, weil, genau, bei uns müssen das und das aufgebaut werden und wir haben nichts in der Kasse. Wie machen wir das? Das ist natürlich kompliziert. Ne?
Ja, das ist unvorstellbar.
Schade eigentlich.
Und es ist schade, weil so eine Mixtour, ich glaube, die Leute mögen das wirklich. Und gerade wenn ihr dann noch so, wenn es dann noch ein Team ist, was sich versteht und dann kann man auch Duette singen miteinander.
Duette
das lässt ja unheimlich viel
Spielraum.
Ich singe
auch gerne mit den Leuten selbst. Also wo man dann einfach Songs oder Weihnachtslieder in der Weihnachtszeit natürlich anstimmen kann, die die Leute kennen. Und dann merkst du richtig, sobald du die Menschen mit einbeziehen kannst und wenn sie selber mit singen und dann ist das ein tolles Erlebnis für uns alle.
Ja, und das sind dann so Abende, die vergisst man dann auch nicht und die mag man und die sind auch nicht so schnell weg wie so ein dreistündiges Konzert hier bei den Schlagernächten zum Beispiel. Klar, ist auch cool, da sieht man sehr viele Künstler, aber es ist sehr lang, über eine sehr, sehr, sehr lange Zeit und dann ist das einfach so viele Eindrücke. Ich weiß danach immer gar nicht, wen ich am Anfang noch live gesehen habe, weil man sieht ja so 12 Leute.
Und das ist
Leute,
wesentlich anonymer so irgendwie alles sowas, glaube ich. Ne?
Also und anonymer, weil es so groß ist.
Ja.
So sehr laut und dann bei 20.000 Leuten kriegst du ja gar nicht so viel mit.
Genau,
und
also es ist auch schön und ich bin auch gern mit dabei, aber im Teil, ich mag schon so diese Häuser einfach so Theater, die einfach sowas machen, ne? Wo du sagst, okay, du hast jetzt hier 600 Leute oder ich war letztes Jahr auch im Kulturpalast in Dresden mit meinem Jubiläumskonzert, da habe ich mein 40-jähriges Jubiläum gefeiert und das sind natürlich dann Erinnerungen, die von früher durch den Kulturpalast, weil da hatte bei mir alles angefangen vor 40 Jahren.
Ja.
Und da wieder auf der Bühne zu stehen und diese Atmosphäre, das war einfach megamäßig, das war toll. Und die Schlagerpiloten waren mit dabei bei mir. Und
die liebe ich ja sehr.
Patrick Lindner und Alexander Martin als Gast. Und das sind so Dinge, die da, das sind so die Highlights, die man dann im Laufe des Jahres so erlebt hat.
Das glaube ich. Und jetzt ist 40-jähriges Bühnenjubiläum beendet. Jetzt geht's in die nächste Ära.
Richtig,
wenn wir jetzt dieses nächste Jubiläum. Hast du ein Limit dir gesetzt oder hast du ein, wo du irgendwann sagst, also mit 80 sehe ich mich nicht mehr auf der Bühne oder sagst du, ich mache so ein bisschen wie der Brinki, der sagt, solange ich fit bin, solange ich Tennis spielen kann, solange ich die Kondition habe, bin ich auf einer Bühne. Hast du da irgendwie dir oder hast du mit Julia irgendeinen Deal, dass sie sagt, also Schatz, ich will da nur noch Weltreisen machen, wie arrangier, bis spätestens dann hast du es bitte erledigt. Also gibt's
das? Ich finde, man sollte versuchen, so möglichst vieles zu vereinnahmen für sich, dass man das zu seinen gesunden Zeiten noch machen kann. Also wir sagen oftmals, wo man sagt, okay, nehmen wir das noch an. Wir waren letztes Jahr so viel unterwegs und da haben wir dann gesagt, Mensch, wir lassen uns mal ein bisschen kürzer treten, lass uns einfach mal auch Urlaub machen oder verreisen und tatsächlich unterwegs sein. Wer weiß, wie lange man das gesund machen kann. Weil was nutzt dir das, wenn du vielleicht auf den Malediven sitzt und kommst
krank.
mit deinem Rollator?
Das meine ich ja.
Von A nach B, sondern man muss das genießen. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, trotzdem, ich gehe nicht in Rente oder sowas, aber kann mir schon vorstellen, einfach zu arbeiten, solange es gut geht mir, dass es den Leuten gefällt und dass ich entsprechend auch ankomme. Und da finde ich das schon toll.
Aber dass du es eben anpasst, wenn du merkst, dass du viel ein bisschen
runterziehst, genau. Und während der Zeit schon einfach vieles schön genießt. Also wenn wir so unterwegs sind und wir haben schon wieder einige tolle auch Reisen mit Kreuzfahrten, Schlagerreisen. Wir mit Fly and Help geht's nach Thailand nächstes Jahr. Und da hängen wir einfach dann 10 Tage vielleicht dran, wo man sagt, okay, wenn man schon mal da ist, dass man einfach dann einen schönen Urlaub draus macht und sowas. Also solche Dinge einfach mit ranziehen und dann genießen.
Ich glaube, das ist auch schlau. Das hat mir Ross Anthony zum Beispiel auch erzählt, dass er jetzt immer versucht, wenn er irgendwo hinfliegen muss oder länger sein muss oder eine TV-Show ist, er versucht es ja zu vermeiden, diese Anreisen, Probe, Sendung, Abreise.
Stimmt.
Sondern er versucht noch einen Tag vorher oder einen Tag nachher und sich irgendwie die Ortschaften dann noch anzugucken.
Genau.
Weil
er also
sagt, ganz oft
geht,
ist man auch
super.
In Städte, die
genau.
man nicht
also
kennt.
Ich war ja damals mit meinem Manager, mit dem ich lange zusammen war, mit meinem Happy, der leider viel zu früh verstorben ist. Das war bei uns immer so, wir sind zu den Jobs gefahren, hingefahren, zack. Und nächsten, oder schon wieder danach
am
gleich
Tag
wieder
weg.
Zurück. Genau. Und da war es oft mal so, die Nachbarn, die haben gesagt, was, wo wart ihr heute an der Ostsee?
Ja, heute war
gar nichts gesehen, so die Garderobe. Und mit Julia ist das natürlich, mit meiner Frau, so, dass sie wirklich sagt, komm, lass uns da auf jeden Fall nochmal zum Hafen fahren, lass uns vielleicht nochmal eine Nacht dranhängen. Und da sorgt sie einfach für uns, wo die sagt, komm, wir müssen das Leben auch genießen.
Ja, und das ist, ich glaube, das ist auch gesund, weil dann seht ihr ein bisschen was, dann habt ihr auch ein bisschen Entspannung, da habt ihr auch Paarzeit.
Richtig.
Und dann kann man das wahrscheinlich ganz gut zu, weil wenn man immer nur auf der Bühne ist, auf der Bühne, jetzt wie bei Irene Scheer. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe wirklich zu Irene gesagt, na, wenn du ein Jahr ruhig wirst, hast du doch, juckst dir doch in den Finger. Ja. Dann auch in Berlin ist immer was los. Aber die ist ja mit Klaus, die ist ja nur unterwegs. Ich sehe ihren Status ständig.
Also ich glaube, die haben
mehr,
das richtig,
mehr.
Wirklich toll gemacht. Genau.
Wirklich. Und ich habe sie getroffen vor ein paar Monaten. Da sagt sie zu mir, Annika, beste Entscheidung. Ich stand ja seit ich 12 bin auf der Bühne. Alles cool.
Genau. Jetzt. Und ich freue mich. Ich glaube, weil du Irene sagst, ich glaube, wir sind sogar in Thailand sind wir
zusammen?
Nächstes Jahr zusammen. Da macht sie mal wieder so ein
Gastauftritt. Ja, sowas macht sie ja. Sowas macht, genau, und da hat sie auch gesagt, Gastauftritte so für besondere Zwecke macht sie jetzt so Kinder eben, oder eben Fly and Help.
Das ist auch eine tolle Stiftung, das ist eine tolle Organisation, diese Fly and Help.
Ja, die machen immer mehr, ne? Die machen
genau,
doch
die bauen
Jahr
ja Schulen, ne? Mit dem Geld, was da eingespielt wird. Und da gibt es ja, gerade weil wir vorhin von Mickey gesprochen, Mickey Krause, ich glaube, der hat schon selber 6 Schulen gebaut.
Ja, der hat ganz viele schon.
Und damit kann man eine Menge erreichen. Stefan Ross hat, glaube ich, jetzt auch eine Schule in Namibia gebaut.
Genau, ganz neu.
Und das sind natürlich Dinge, weil das natürlich alles bezahlbar ist. Ich glaube, so in diesen Ländern, da kostet eine Schule 50.000 Euro. Und das kann man schon irgendwie mit gewissen Dingen erarbeiten, mit Fans, mit diesen Reisen. Und da wird viel, viel investiert. Und die Organisatoren, die machen das ganz, ganz toll.
Der Rainer Meutsch, ne?
Genau, der Rainer Meutsch mit seiner Familie, mit seiner Tochter. Die organisieren das so. Wir haben eine tolle Kreuzfahrt auch gemacht. Und da sind Gäste mit an Bord, die ja wirklich Kohle haben. Also ne, das sind ja Leute, die sagen manchmal, wir machen hier, ja, wir haben, ich bin 80 und keine Kinder, wem
und
soll ich was verarbeiten jetzt mal oder vererben? Und diese Leute musst du einfach knacken, dass die sagen, Mensch, eine Schule wäre doch was Tolles zu haben. Und das ist, da machen sie was Schönes. Also das ist, bevor das irgendwann mal übergeht
das ist ja wirklich eine tolle Idee. Würde ich auf jeden Fall sowas machen. Ach, das wusste ich gar nicht, dass da beim Publikum auch viele dann dabei sind.
Genau, es sind wirklich viele Gäste und der Rainer Meutsch, der macht auch selber einen tollen Vortrag und erzählt über sein Leben und wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, sowas zu machen mit diesen ganzen Schulen, die Unterstützung. Und das ist so herzergreifend und der macht das so gut, dass die Leute wirklich, die da sitzen und wirklich mehr haben, als man zum Leben braucht, die sagen, Mensch, komm, also an den 20.000 oder
soll's nicht scheitern. Zahle ich aus der Portokasse.
Wir reden, lass uns reden.
Ach, das ist toll. Und bist du dieses Jahr auch für Fly and Help? Die machen ja so viel. Dieses
also
Jahr
ich bin
auch
unterwegs,
irgendwas,
ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es dieses Jahr ist. Also auf jeden Fall haben wir uns natürlich schon für Thailand sind wir mit dabei.
Sind unterwegs, eigentlich überall. Und
genau.
Sind
ich mache
ja
aber eine schöne andere Schlagerreise.
Oh, jetzt
nach
bin ich
Ägypten
gespannt.
Mit Schlager unter Palmen.
Ja.
Nach Ägypten. Im September sind wir da unterwegs.
Das ist aber nicht diese, ach nee, die ist ja in der Türkei, diese zweimal. Es gibt so viele Schlagerreisen, sag mal, als Künstler. Also ich würde ja, wenn ich Schlagerstar wäre, ehrlich gesagt, nur noch Schlagerreisen machen. Das ganze Jahr über.
Ja, kann man. Gibt es bestimmt
also
auch einige.
Also wenn sie gut zahlen. Das ist ja immer auch schwierig bei manchen. Aber die gut zahlen, wäre ich immer dabei.
Ja, ich auch.
Also ich arbeite doch daran, dass ich als Moderator überall mit darf. Denke
also
ich mir so,
ich bin auch mit dabei, aber es gibt ja nur noch wenige, die gut zahlen.
Das ist das zweite Problem. Deswegen sage
nur
ich ja,
Urlaub machen
wenn das
ist
wäre, wäre es echt gut. Da hast du deine ein, zwei Auftritte und schaufelst dir die Woche frei und chillst irgendwo.
Genau. Genau, also man kann vieles wunderbar mit verbinden. Also das sind auch so schöne Entwicklungen, die natürlich gekommen sind durch diese Reisen und auch die Fans schätzen das. Also die machen auch gerne so eine Reisen. Gibt ja tolle auch Kreuzfahrten, also richtig.
Mega.
So auch von, wenn ich an Udo Lindenberg oder
mein
Karat
Schiff,
zum Beispiel.
Mein Schiff, mein Schiff.
Die machen tolle Reisen, Eventreisen und da bekommen die Leute natürlich auch die Stars, die sie gerne mal hätten. Natürlich auch mal beim Frühstück oder an der Bar oder man kann mal was zusammen trinken. Oder
das ist wirklich toll. Schön. Bei der Schlagerreise, wo ich immer bin, warst du, glaube ich, immer noch nie, ne? Auf Mallorca bei der U-Night 4?
Da hat es noch nicht geklappt, genau.
Also mit Klaus, da muss ich auch mal ein ernstes Wort reden. Weißt du, weil ist mir ja gar nicht stimmt, du bist ja immer auf Mallorca, wie ich denke, hey, der hat doch eine Zeit lang hier, Peter Wacke kam ja auch mal spontan rum, Tanja Lascher jetzt einmal.
Ja, manchmal, aber komischerweise, genau in dem Zeitraum bin ich gerade in Deutschland viel gewesen in diesen Zeiten, wo man dann sagt, so spontan war man dann witzigerweise nicht auf der, und oder man hat eine Parallelveranstaltung gemacht oder war woanders unterwegs, genau.
Und jetzt sind die Schlagerreisen zum Teil ja auch schon parallel. Also
genau,
ist ja wirklich,
oftmals ist es ja so, dass es genau dummerweise die Zeit ist.
Wo ich so denke, macht sie doch wenigstens nacheinander, dann können die Leute überall hin. So. Aber ihr habt schon gute Optionen mit dem Reisen. Und das Tolle natürlich. Ist ja, und deine Julia, du hast ja schon gesagt, ich meine, ich kenne euch beide ja, ich schreibe ja auch immer mit Julia, wir machen ja alles aus. Die ist so ein bisschen schon deine Managerin quasi, oder?
Managerin, kann man, so sieht sie sich nicht, sondern sie hält mir immer so ein bisschen den Rücken frei. Also wir entscheiden gemeinsam, aber sie transportiert natürlich meine Meinung, was sie sozusagen darstellen möchte oder ich dargestellt haben möchte, und dass man einfach sich miteinander abstimmt, koordinieren einfach.
Ja, das ist schon toll. Ihr seid schon so ein Traumpaar immer in meiner Welt. Ich finde das so. Wie lange seid ihr jetzt zusammen?
Wir sind jetzt seit 10 Jahren verheiratet.
Seit 10 Jahren verheiratet und auch zusammen ein bisschen länger dann wahrscheinlich.
Bisschen länger.
Dann kenne ich euch ja wahrscheinlich. Ach so. Dann kenne ich wahrscheinlich wirklich. Ich kenne auch gefühlt dich, wenn immer nur mit Julia, genau. Soweit ich mich erinnern kann. Richtig. Wahrscheinlich. Und sonst wahrscheinlich allein, vorher mit Management.
Mit Hemd, auch
bei Radiotouren.
Genau. Ja, genau.
So habe ich dich wahrscheinlich kennengelernt.
Gemeinsam, und dann glücklicherweise habe ich nach dem Tod von meinem Hemd in der Zeit natürlich, der letzten Zeit, hatte ich dann Julia kennengelernt und damit hat sich wieder so eine neue Tür eröffnet.
Ja, Wahnsinn, ne? Wie sich das auch so gefügt hat bei dir, finde ich. Toll. Ja, ich habe dich mit meiner früheren Partnerin lustigerweise nie immer mit Julia. Deswegen verbinde ich euch beide, aber gut, 10 Jahre ist ja auch schon voll lang wieder.
Das ist also, wahnsinnig. Das ist, aber mir kommt es wirklich gar nicht so lange vor. Es ist eigentlich schön, wenn man das so selber sagen kann. Nicht, aber es ist schon, wenn wir so einen Kalender schauen und die Jahre denken, ach du liebe Zeit, ja, komm. 10. Hochzeitstag gefeiert gemeinsam. Also das sind schon Dinge, die sehr wichtig sind.
Und ihr habt halt auch so gute Energie zusammen, weil ich finde so ein bisschen, ich nehme ja immer so ein bisschen die Energie wahr von anderen, und dann manchmal hat man so Pärchen, bei denen steht man so in der Mitte und denkt so, die sind jetzt zwar ein Pärchen, aber so richtig wohl fühle ich mich hier in der Mitte nicht. Und bei euch ist immer so, wenn ich euch zusammen sehe, ich freue mich immer. Ich kriege dann immer sofort, denke ich mir, das ist ein cooles Paar. Die zeigen, wie es geht, die sind wertschätzend, die sind voller Liebe, die gucken sich immer noch verliebt an, nicht nach dem Motto, boah, was will denn der jetzt schon wieder? Also das finde ich bei euch so ganz, ganz toll.
Ich finde das natürlich ganz wichtig. Ich glaube, das sind auch Dinge, die man im Laufe des Lebens lernt. Oder gerade als Mann auch so, glaube ich, dass man das wertschätzen muss und weiß auch, dass man immer an einer Beziehung arbeiten muss oder was dafür tun muss. Und das sind natürlich Dinge.
Hör zu, da draußen, alle
damit,
Männer.
Damit wird man ja nicht geboren, oder man macht ja keinen Führerschein vor einer Beziehung. Sondern
sollte man vielleicht, also beide Seiten.
Genau. Und das, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich immer der Sache im Klaren sein muss, was man im Leben hat und was man haben möchte und behalten möchte. Und da muss man natürlich was dafür tun.
Und euch trennen ja auch ein paar Jahre, ich weiß gar nicht, wie
ich glaube, so 14 Jahre, glaube ich.
So. 14 Jahre oder so, ne? Hattest du damals, als ihr so in die, weil es ist ja oft, also in Deutschland wird ja oft das Alter diskutiert, ich habe es ja öfter schon im Podcast, ich nenne es ja hier im Podcast immer Altersbashing, weil ich finde es ja immer so ein bisschen überall, egal welcher Zeitungsartikel ist, es muss immer in Klammern stehen, wie alt wir sind.
Ja,
bei
komisch.
Frauen
ja,
muss
ja,
dann
ja.
immer stehen, die 40-Jährige, und jetzt sind die schon 5 und will da nicht mal ein Kind, sonst sind nach dem Motto ist ja dann auch alles vorbei. So sagen mir oft Künstlerinnen auch, ne, so eine Vanessa Mai oder so, die ewig schon vorher immer die Frage, und wann wollt ihr denn? Und wann kommt denn jetzt ein Kind? Ja. Und wann passiert denn mal was? Was ja distanzlos auch eigentlich ist. Man weiß ja nicht, was wirklich abgeht. Und oft werden ja auch Alterssachen diskutiert.
Na klar.
Hast du da jemals drüber nachgedacht, als ihr euch damals kennengelernt habt? War dir das egal, weil 14 Jahre, es fühlte sich nicht so an? Oder war es schon mal ein Thema, so dachtest, na, kann ich das jetzt wirklich? 14 Jahre ist ja schon viel.
Nee, ich glaube, das war bei uns irgendwie nie das Thema. Also damals war ich natürlich auch jünger.
Na gut, aber die Strecke bleibt ja so.
Die Strecke bleibt, aber einfach, ich glaube, das ist immer wichtig, wie man sich fühlt und wie man durchs Leben geht. Und es ist einfach passiert und da haben wir gar nicht geschaut, oh Gott, wie weit ist man auseinander und so. Ich glaube schon, ich habe gar nicht das Problem, auch wenn einfach der Mensch, der dahinter steckt, wenn das alles funktioniert, und auch das merke ich bei ihr, dass sie mir oft sagt, komm, wir machen unser Ding gemeinsam, und egal, ob es da mal ruhiger wird. Also es ist natürlich irgendwann mal so, wo die Interessen auch so sind, wo man sagt, ich möchte eigentlich nicht so unbedingt um die Häuser ziehen, aber wenn man sich einfach liebt und wenn man diese Wege gemeinsam geht und auch zusammen älter wird oder sowas. Ich glaube, da spielt das Alter keine Rolle.
Spielt keine Rolle, ne? Nee. Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe ja auch jüngere Männer tatsächlich gedatet, und da war das am Anfang, also das heißt gedatet, ging ja nicht so viel, aber 2, wo ich dann auch so gedacht habe, jetzt sind die jünger, das ist ja auch irgendwie, und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, aber das ist so auf einer Ebene, man hat Gesprächsthemen gehabt und das passte, ging nicht in eine Beziehung, aber der Rest passte ja trotzdem, dass man sich gut verstanden hat. Dann dachte ich mir, eigentlich ist Alter auch wirklich so eine, man sollte vielleicht einfach mal das Alter ausblenden.
Wirklich ausblenden, so. Also ich denke auch. Wir haben da keine Probleme.
Deswegen hat mich das wirklich mal interessiert, weil ich ja euch immer zusammen erlebe und dann dachte ich, ihr seid auch eines der Paare, wo ich das weiß, dass es einen Altersunterschied gibt, aber nicht merke.
Okay.
Also wo man es einfach gar nicht, weil ihr seid so auf einer Augenhöhe und so als Team einfach, dass ich das gar nicht wahrnehme. So, wenn wir nicht mal irgendwann privat darüber auch mal gesprochen hätten vor Jahren, dann würde ich es wahrscheinlich nicht mal wissen.
So. Nee, also ich glaube, das muss man alles entspannt angehen. Ich wirklich bei uns. Also bei uns ist es wirklich so, dass es einfach so gefunkt hat und sie war da.
Bis heute strahlt. Und sie macht tolle Fotos, weil ich nehme mal an, dass sie viele Fotos von dir macht, weil ich gucke immer bei
Instagram. Ich muss immer was anbieten.
Ja, du musst immer was anbieten. Wir sind ja connected bei Instagram. Also ich folge dir zumindest. Zumindest wirst du mir immer ständig angezeigt. Ich like auch immer fleißig.
Das ist gut, genau.
Und dann denke ich immer so, also der Olaf, wie er da wieder so steht an der Playa unter der Palme, das Licht fällt so schön. Also das,
da hat sie ein Auge dafür. Aber frage nicht, was für eine Arbeit oftmals dahinter ist.
Ja, du musst was anbieten.
Das sieht ja natürlich immer so aus, als wenn es so nebenbei ist und so. Aber es ist schon, also für mich, ich bin wirklich, gebe ich ganz ehrlich zu, wenn meine Frau nicht so hinterher wäre und würde sagen, ich würde sagen, komm, wie interessiert denn das, ob ich jetzt hier stehe? Und sie sagt, nee, mach mal was, wir müssen die Fans
was anbieten.
Mitnehmen. Und das mögen die Fans. Und ich glaube schon, so ist es.
Ja, das sind tolle Fotos. Ich sehe das immer und denke mir so, da haben sie wieder einen rausgehauen. Da ist die Sonne so schön und es sieht immer so, sieht wirklich aus, als wenn der Profifotograf da steht und jetzt sagt, so Olaf, und jetzt stellst du dich da und da. Ich muss jetzt nachher auch nochmal sagen, dass ich immer finde, du hast mit dem besten Social Media Auftritt, weil die Fotos
wirklich
immer toll aussehen.
Oh, super.
Und es sieht auch immer aus, als wärst du immer in der Sonne, immer da, wo es schön ist und man will auch da sein.
So soll es sein.
Dann sitze ich hier bei Videoszenen, gerade
und danach
der Olaf Berger steht wieder unter der Palme, also herrlich. Da möchte ich es gleich löschen vor Schreck. Oh. Nein, da freut man sich ja dann, wenn man das schön sieht.
Also ich glaube
sieht.
Auch, ich habe viele Reaktionen auch so von meinen natürlich Fans, die mich über die Jahre begleiten, die das dann auch vermissen, wenn es mal aus irgendwelchen Gründen nicht länger was gepostet wird oder was drin ist, wo man sagen kann, ah okay, also es freuen sich auch die Fans mit mir.
Siehst du, also die Fans nehmen dasselbe wahr, wie ich es auch wahrnehme, wo ich ja denke, ach, der Olaf Berger, da ist er wieder. Also du machst einen guten Social-Media-Auftritt.
Sehr gut.
Und das muss man ja, in der heutigen Zeit muss man ja das irgendwie auch machen, aber es liegt ja auch immer nahe zu sagen, also Bock habe ich nicht.
So. Es liegt nahe.
Ja, also wer macht denn das bei euch? Machst du das? Also macht Julia die Fotos und du stellst rein oder macht sie das dann auch gleich mit?
Wir mixen das. Also wir haben auf beiden Handys alles und ich stelle das dann schon rein. Aber natürlich die Fotos macht sie und auch die Initiative kommt von ihr. Das
Weil du wärst dann schon, dass du so sagst, naja, ich stehe jetzt halt hier.
Ja, ich bin wahrscheinlich schon noch aus dieser Zeit, wo man sagt, Mensch, ich will den Leuten auch gar nicht unbedingt zu nahe treten. Also natürlich,
und auch auf den Geist gehen. Ich habe immer das Gefühl, die sind doch genervt, wenn ihr jetzt schon wieder.
Genau, warum soll ich denn jetzt hier ein Foto machen, wenn ich jetzt irgendwie. Aber klar, ich sehe das immer, ich möchte, wenn, dann auch was transportieren oder, aber da scheitert es dann oftmals, wo man sagt, okay, jetzt so ein Essen fotografieren oder das fotografieren. Naja.
Du, es ist egal. Und ich sage mir jetzt mittlerweile immer so am Ende, sie können dich ja ausblenden, wenn sie genervt sind.
Genau, so ist es.
So, also und selbst wenn es nur die Story ist. Aber es sind die lustigerweise ja auch nicht, weil es wird schon geguckt. Ich glaube, gerade bei euch Künstlern, sie wollen schon sehen, was ihr macht.
Was man macht, wo man ist, genau.
Und welche Single kommt, das ist natürlich
ja
immer.
Man kann ja vieles Gesundes auch mit transportieren. Genau. Also wirklich sagen, okay, jetzt kommt der neue Song oder das oder was meint ihr dazu und.
Oder TV-Auftritte. Du warst ja im vergangenen Jahr auch bei Giovanni.
Genau, Giovanni,
ja, ne?
Genau,
bei
genau
der Show
in Freiburg,
warst du doch auch.
Genau, waren wir auch.
Das hätte
im
ich gar
November.
Nicht mitbekommen, wenn ich nicht bei dir gelesen
ja,
hätte.
Ja, genau. Und das ist genau auch zum Beispiel, weil es ist ja klar, wenn du dir die Quoten anschaust oder so, die Leute, ach Gott, Mensch, da gucken vielleicht dann 800.000 Leute, wenn überhaupt zu oder 1 Million, aber man erreicht natürlich mit diesem ganzen Social-Media-Kram viele, viele Menschen, die gar nicht Fernsehen schauen.
Richtig. Mhm. Und das ist ja, dann weißt du, ne? Ach,
gehört
Olaf Berger ist bei Giovanni, guck mal. Wie hast du es erlebt, die Giovanni Zarella-Show?
Mega, mega. Also ich muss wirklich sagen, es war eigentlich das Schönste auch mit letztes Jahr.
Ja.
Das war so der krönende Abschluss in meinem Jubiläumsjahr, da abzufeiern. Also durfte ein Medley machen mit ein paar Songs von mir. Und so das ganze Team, die Aufnahme, sehr professionell, du konntest trotzdem sehr eigenständig sein. Oftmals hast du ja bei vielen Fernsehsendungen, da wirst du an die Hand genommen und musst 20 Minuten vorm Auftritt schon an der Bühne stehen und. Und dort ist alles so entspannt, weil alles Profis dabei sind und jeder verlässt sich auf den anderen und sagt, okay, pass auf, wir machen das so und so. Und das hat alles super funktioniert. Eine tolle Gastfreundschaft. Giovanni ist sowieso ein unheimlich herzlicher Gastgeber. So habe ich ihn immer vom Fernsehen kennengelernt.
Deswegen frage ich, ob es halt auch
und
so ist.
Und er ist wirklich, also privat muss ich es auch so sagen, du kommst an und fühlst dich sofort,
zu Hause.
Zu Hause.
Das sagen immer ganz viele, dass es so familiär ist,
genau.
Es nicht
hoffe,
so schnell ist.
Ich hoffe, das bleibt auch lange, lange noch so, dass er sich das behalten kann, so selber bewahren kann, dass es so ist.
Ja, und dass es nicht wie so eine große TV-Produktion dann irgendwann wird und alles so schnell, schnell, schnell. Deswegen wollte ich nämlich mal wissen, ob es wirklich so...
ein tolles Team und das ist ein großes Ziel, was man haben sollte, zu sagen, in solchen Sendungen präsent zu sein.
Ja, und viele Künstler haben auch gesagt, man fühlt sich da halt irgendwie auch gesehen. Dann ist immer so auf der Backstage dann irgendwie ein kleines Geschenk zum Teil oder ein Welcome-Dings ja, oder irgendwas.
Aber ich finde also sowieso alles auch herzlich. Jetzt, selbst muss ich ganz ehrlich sagen, auch Stefanie Hertel zum Beispiel bei der Musi und sowas mit dem Marco, da und auch Giovanni, du kommst in die Garderobe, da kriegst einen schönen Brief und da stehen persönliche schöne Zeilen, noch handgeschrieben, wo man sich freut, das zu lesen, wie willkommen ist. Und das sind schon schöne Sachen. Das ist zwar so eine Kleinigkeit, aber da zeigt man schon, okay, die Wertschätzung, dass man sich freut, dass du da bist. Und das ist ein schönes Gefühl.
Ich wollte gerade sagen, Stichwort Wertschätzung, das ist nämlich das schönste Gefühl. Ja. Und das sollte man sich immer beibehalten, auch so in Produktion. Und bevor ich dich gleich schon wieder gehen lassen muss, weil unsere Zeit um ist, das Jahr ist ja noch relativ frisch, 2026. Auf was können wir uns denn da freuen mit Olaf Berger? Darfst du schon irgendwas verraten? Also, hast du Pläne? Kommt ein Album? Eskalierst du?
Ja, es gibt vieles. Und wir haben natürlich dieses Jahr uns ausgesucht, weil ich in diesem Jahr mein 40-jähriges Jubiläum von meinem ersten Song, der damals durch die Decke ging, Es brennt wie Feuer. Mhm. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir den Song nennen? Und der ist jetzt rausgekommen, der heißt Es brennt wie Feuer forever, also für immer. Und da haben wir eine neue Version gemacht, gemeinsam mit André Stade, der das toll produziert hat. Für mich war auch André derjenige, wo ich gesagt habe, Mensch, mit wem gehst du ins Studio? Wer kann das Lied nochmal mit Leben erwecken, nochmal mitfühlen, der das auch damals mitbekommen hat, wie es damals abgegangen ist. Und da haben wir gemeinsam eine Riesennummer gemacht und der Song ist jetzt gerade draußen, entwickelt sich toll. Wir haben ein tolles Video gerade produziert. Also da sind viele, viele Sachen geplant und da wird es auch eine Live-Show geben mit unter dem Motto so Es brennt wie Feuer forever mit meinen Songs aus den 40 Jahren. Und da sind wir dann in Deutschland unterwegs und werden abfeiern. Das ist so mein Live-Programm.
Na, da ist ja eine Menge los in diesem Jahr.
Also ja, ich bin gespannt, wie es... Ich wollte zwar kürzer treten dieses Jahr, aber
nein, das muss jetzt gefeiert werden.
Schöne Veranstaltung.
Man muss die Feste feiern, wie sie fallen, sagt man doch immer. Ne? Und wo finden wir das am besten bei dir? Wenn ich jetzt als Fan das jetzt höre gerade und jetzt sage, naja, ist ja schön, jetzt erzählt der Olaf Berger mir was, aber wann ist er denn bei mir in der Nähe?
Natürlich über Instagram, Facebook, da werden die Termine veröffentlicht und da sind wir mit tollen Veranstaltungen. Ich präsentiere auch die Schlagerparade zum Beispiel in Neubrandenburg, in Heiligenstadt, wo ich der Gastgeber sein darf.
Oh.
Und dann wird es tolle Shows geben.
Da bin ich sehr gespannt. Also Facebook, Instagram, Olaf Berger folgen, weil Homepages, gibt es noch Homepages? Ich weiß gar nicht,
es gibt immer eine Homepage, mehr ab. Aber ich glaube, da sind auch keine Termine drauf, sondern deswegen einfach nur so die Visitenkarte. Hallo, hier ist es. Und dann rüber am besten zu Facebook und Instagram.
Okay, also es wird nicht
und
ruhig.
TikTok.
Und TikTok. Bist du bei TikTok?
Wir sind bei TikTok.
Wirklich?
Ja.
Ach,
irgendwann,
bin ich echt die Einzige, die hier nicht ist.
Nee, wirklich. Wir haben irgendwann mal drauf geschaut und da habe ich gesehen, dass es schon unheimlich viele Fakes gibt von mir.
Auch das?
Bei TikTok, ja. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt uns einfach mal einklinken. Und die dank Anna Karina, die hat mir das irgendwie, oder meiner Julia gezeigt nochmal, wie wir das am besten setzen. Und da sind wir gleich mit dem ersten Song richtig durch die Decke gegangen.
Ach, also jetzt bin ich ja wirklich die Einzige, die nicht bei TikTok ist. Das ist ja unangenehm jetzt langsam. Gut, dann vielleicht braucht der Sender vielleicht jetzt mal einen Kanal und dann können wir da gucken. Kann ich sein, dass ich die Einzige bin, die nicht bei TikTok ist, wenn du das jetzt auch machst. Gut, vielleicht muss ich auch Anna anrufen in die TikTok-Schnellschule.
Genau.
Oh, gut, man muss auch alles machen, ne? Heute muss man alles machen.
Man muss wirklich dabei sein.
Um am Puls der Zeit zu bleiben.
Ja.
Olaf, ich kann dir nur sagen, an der Stelle, bitte, bitte bleib so, wie du bist. Wir kennen uns ja wirklich lange. Ich wünsche dir jetzt fürs 40-jährige Songjubiläum,
genau.
Auch ganz viel Erfolg, ganz tolle Shows, dass da noch ganz viel kommt. Und ich würde sagen, die Fans schauen am besten bei Instagram, Facebook, TikTok, überall, wo du bist, nach Termin.
Genau.
Und du kommst einfach bald wieder, wenn du in der Nähe bist. Oder ich komme nach Mallorca.
Ja,
mit
so
Mikrofon.
Ich danke dir für die Einladung. Hat ganz großen Spaß gemacht.
Bis ganz bald.
Tschüss. Ciao.
Toller Kollege und Künstler. Es macht immer sehr viel Spaß und sehr inspirierend, die Gespräche mit Olaf Berger. Also danke für den Besuch. Und kommende Woche, da sind wir zurück mit neuem Starbesuch. Mal schauen, wer kommt. Es sind wirklich ganz, ganz viele Künstler im Moment angefragt. Von Eloy de Jong über Laura Wilde, Ramon Roselli, die Jungs von Fantasy und DJ Heartbeat. Also wenn ihr auch noch Wunschkandidaten habt oder vor allem Fragen an eure Lieblinge, zögert nicht, schreibt uns, geht auf antenneschlager.de. Da gibt's all unsere Kontakte. Und dann freue ich mich auf Post von euch und vor allem dann auch auf die kommende Woche.
Das war der Antenne Schlager Star Talk mit Annika Reichel. Alle Folgen zum Nachhören jederzeit auf antenneschlager.de und überall, wo es Podcasts gibt.